das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Jahresendsport, das ist so ein Begriff, der in diesen Tagen bei vielen zu hören ist. Entweder weil sie mitten im Vorweihnachts- und Geschenkestress stecken oder weil sie versuchen, auf letzte unerledigte Aufgaben noch schnell einen Deckel draufzusetzen, bevor alles über die Feiertage runterfährt. Für einen Bundeskanzler gibt es ja im Prinzip immer Stress und unerledigte Aufgaben, aber diese letzte volle Arbeitswoche vor Weihnachten ist eine sehr besondere. Geht es schließlich in diesen Tagen um nichts Geringeres als die Rolle Deutschlands und Europas in der Welt. Viel steht auf dem Spiel, von der Existenz der Ukraine bis zu einer der größten Freihandelszonen der Welt. All das liegt ab morgen auf dem Tisch beim letzten EU-Gipfel des Jahres. Doch bevor Friedrich Merz dafür nach Brüssel aufbrach, um seine Amtskollegen von seinem Kurs zu überzeugen, unterstrich er die Dringlichkeit der Lage noch einmal im Bundestag bei einer Regierungserklärung. Aus Berlin, Alexander Budwig.
Der Kanzler wirkt nachdenklich, vielleicht sogar besorgt. Merz weiß, es steht viel auf dem Spiel, wenn er am Abend zu den Staats- und Regierungschefs der EU nach Brüssel fliegt. Es geht ihm um Europas Sicherheit und Europas Einfluss in der Welt.
Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird. Wir sind kein Spielball von Großmächten.
Merz will deshalb, dass in der EU eingefrorenes russisches Vermögen für die Ukraine genutzt wird.
Die Nutzbarmachung dieser Mittel würde die ukrainische Armee nach unserer Einschätzung für mindestens 2 weitere Jahre finanzieren.
Doch noch ist unklar, ob er davon auch die anderen Staats- und Regierungschefs überzeugen kann. Seine Worte wohl auch schon an sie gerichtet.
Es reicht nicht, dass wir mit weiteren Sanktionen die Einnahmequellen der russischen Kriegsmaschinerie austrocknen. Es reicht nicht, dass wir in Europa die finanzielle Unterstützung der Ukraine wie bisher fortsetzen. Es geht auch um ein klares Signal an Russland, dass wir die Vermögenswerte, die hier liegen, auch dafür nutzbar machen, beizutragen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
Die AfD ist strikt dagegen. Zu groß seien die finanziellen Risiken. Parteichef Chrupalla rechnet vor, wie viele Opfer, aber auch wie viel Geld der Krieg in der Ukraine bereits gekostet hat.
Ich bleibe dabei, es war und ist nicht unser Krieg. Schon zu Beginn einer jeden Zerstörung ist klar, dass hier viel Geld für den Wiederaufbau nötig sein wird.
Russland als Verursacher aber benennt Chrupalla nicht. Die Grünen hingegen unterstützen den Kanzler in seinem Vorhaben.
Das ist Geld, das die Europäische Union nutzen kann, um die Ukraine mehr zu unterstützen. Das ist Geld, das die Europäische Union nutzen kann, um zusätzlichen Druck auszuüben auf Russland. Und wir sind davon überzeugt, wir sollten das tun.
Nach der Regierungserklärung geht es für den Kanzler weiter nach Brüssel. Dort muss er dicke Bretter bohren. Ausgang ungewiss.
Ja, und für diesen EU-Gipfel hat Ratspräsident Antonio Costa bereits die Marschroute vorgegeben. Es werde so lange verhandelt, bis eine Einigung über die Finanzierung der Ukraine stehe. Doch werden die Staats- und Regierungschefs sich jetzt wirklich darauf verständigen können, das eingefrorene russische Vermögen der russischen Zentralbank dafür zu nutzen? Von Einigkeit sind die Gipfelteilnehmer am Vorabend des Treffens noch weit entfernt. Nach wie vor stellt sich vor allem Belgien quer, wo ein Großteil des russischen Geldes lagert. Tina Hassel.
Heute gibt sich der Mann, der dem Gipfel zum Erfolg verhelfen oder ihn scheitern lassen kann, noch betont entspannt. Dabei hat de Wever noch immer kein grünes Licht gegeben für die Nutzung der russischen Vermögen, die in seinem Land lagern. Die europäische Rechte, die sich zufällig gegenüber von seinem Regierungssitz zu Beratungen trifft, hofft, dass er hart bleibt und damit in dieser Frage die Handlungsfähigkeit der gesamten EU zum Entgleisen bringt. Denn viel steht auf dem Spiel für die Ukraine und Europa. Das betont heute auch Kommissionspräsidentin von der Leyen noch einmal eindringlich. Es gibt nichts Wichtigeres für die Verteidigung Europas als die Verteidigung der Ukraine. Die kommenden Tage werden entscheidend sein. Es ist an uns zu bestimmen, wie wir den Kampf der Ukraine finanzieren. Wir wissen um die Dringlichkeit. Die Lage ist akut. Wir spüren es doch, wir sehen es. Präsident Zelensky ist viel unterwegs in Europa in den letzten Wochen. Er weiß, sein Land braucht dringend Geld, sonst droht im kommenden Frühjahr der Staatsbankrott. Mindestens 90 Milliarden in den kommenden 2 Jahren benötigt die Ukraine, um sich gegen Russland zu verteidigen. Geld, das die Partner aus dem eigenen Etat nicht finanzieren können oder wollen. Deshalb richten sich die Blicke auf diese unscheinbare Fassade im Herzen Brüssels. Hier beim Finanzdienstleister Euroclear lagern 185 Milliarden Euro aus russischen Vermögen. Bislang werden nur die Zinsen an die Ukraine weitergegeben. Jetzt aber will die Kommission rund die Hälfte des Geldes als Kredit an Kiew weiterreichen. Das Geld, um das es geht, hatte Russland vor dem Krieg in einigen EU-Ländern angelegt. Nach dem Überfall auf die Ukraine wurde es eingefroren. Der größte Teil liegt in Belgien. Der Plan? Das russische Geld soll von Euroclear an die Kommission verschoben werden. Die gibt es als zinsloses Darlehen an die Ukraine weiter. Bürgen dafür soll eine ausreichende Zahl der Mitgliedstaaten. Die Idee? Falls das Geld schnell an Russland zurückgezahlt werden müsste, wäre das Risiko gestreut. Sollte Russland nach einem Friedensschluss für die Zerstörung in der Ukraine Reparationen zahlen, bekäme Moskau sein Geld zurück. Der belgische Premier und die Chefin von Euroclear werden jetzt schon massiv bedroht. Beide stehen unter Personenschutz und noch wehrt sich de Wever gegen die Freigabe der russischen Gelder. Wenn man das Geld nimmt von einer Zentralbank aus einem Land, mit dem man nicht im Krieg ist, dann ist das, als würde man in eine Botschaft einbrechen und alle Möbel rausschleppen und verkaufen. Und auch die US-Regierung will nun an das russische Vermögen ran und es für ihre Zwecke verwenden. Lässt das die Europäer morgen zusammenrücken oder bewirkt die Sorge vor Druck aus Moskau und Washington genau das Gegenteil? Morgen wird es sich zeigen. Schon spricht man in Brüssel von einer Reifeprüfung für die Europäer in existenziellen Krisenzeiten.
Ja, und dazu jetzt Tina Hassel, die Leiterin unseres AD-Studios in Brüssel. Tina, wie siehst du denn die Chancen, dass die Europäer diese Reifeprüfung bestehen und was, wenn sie es nicht tun?
Tja, Ingo, die Uhr tickt. Die Argumente sind ja im Grunde alle ausgetauscht, aber noch bewegt sich nichts. Trotz aller Mahnungen, dass es um viel mehr geht als nur um die Ukraine, sondern dass es die gesamte Handlungsfähigkeit der EU auf dem Spiel steht, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten. Sollten die Großen in der EU aber gedacht haben, naja, das kleine Belgien, das wird schon nachgeben, dann haben sie sich bislang zumindest getäuscht. De Wever möchte vor allem die Sicherheit, dass die anderen EU-Staaten versprechen, für den Kredit an die Ukraine zu bürgen. Deutschland tut das, aber viele andere eben nicht, auch Frankreich nicht bislang, auch Italien nicht. Deshalb gäbe es theoretisch noch die andere Lösung, die Kommission vorgeschlagen hatte, die Aufnahme nämlich gemeinsamer Schulden für die Ukraine. Das will Deutschland aber auf gar keinen Fall. Und dafür müsste man auch den rechtlichen Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung anpacken. Das geht nur einstimmig und da blockiert wieder Ungarn. Also insofern gibt es keinen realen Plan B und das betont die deutsche Seite auch vehement.
Und welche Rolle spielen die USA bei dem Ganzen?
Eine unklare und möglicherweise keine gute, denn in ihrem ursprünglichen 28-Punkte-Plan steht ja schwarz auf weiß, dass die USA selbst die eingefrorenen Gelder verwenden wollen für den Wiederaufbau der Ukraine und sich davon 50% der Gewinne einverleiben wollen. Das wird in der EU strikt abgelehnt, denn es handelt sich ja um Geld, das in Europa angelegt ist und das nach europäischem Recht eingefroren wird. Da haben die USA eigentlich nichts mit zu tun, aber hier in Brüssel gibt es sehr wohl die Sorge unter Diplomaten, dass Washington jetzt Druck ausüben könnte, damit keine Mehrheit für die Nutzung der Gelder zustande kommt auf dem Gipfel. Wie belastbar das ist, Ingo, das kann ich selbst zumindest nicht bewerten.
Tina, vielen Dank bis hierhin und wir sprechen uns dann gleich nochmal, denn die eingefrorenen Gelder sind ja nicht das einzige heikle Thema, um das es ab morgen in Brüssel beim Gipfel geht. Denn es geht auch um eine der größten Freihandelszonen der Welt zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Seit mehr als 25 Jahren verhandeln diese beiden Seiten. Es geht um Handelserleichterungen etwa bei Agrarprodukten wie Rindfleisch, bei Rohstoffen oder Industriegütern wie Autos. Kommenden Samstag soll der Vertrag in der brasilianischen Stadt Foz do Iguaçu eigentlich unterzeichnet werden. Doch die transatlantische Verbindung wackelt, denn vor allem landwirtschaftlich geprägte EU-Staaten fürchten die südamerikanische Konkurrenz. Dabei ist der Mercosur-Vertrag eines der zentralen Vorhaben, das Europa unabhängiger machen soll von bisherigen Haupthandelspartnern, allen voran den USA oder China. Aber wackelt das doch noch auf den letzten Metern? Christian Feld.
Vor gut einem Jahr besucht Ursula von der Leyen den Mercosur-Gipfel in Uruguay. Es ist ein Termin, den viele historisch nennen. Das Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur wird zumindest politisch vereinbart. Nach einem Vierteljahrhundert. Ein Schritt zum genau richtigen Zeitpunkt, findet von der Leyen damals. Ich weiß, dass starke Winde in die andere Richtung wehen, mit Isolation und Zersplitterung. Aber diese Vereinbarung ist unsere klare Antwort. Wir stehen zusammen auf der Weltbühne als Partner. Es ist ein Freihandelsabkommen mit aktuell 4 Staaten. Zusammen ca. 270 Millionen Einwohner. Eine Wirtschaftskraft von 3 Billionen US-Dollar. Die EU verkauft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte an die Mercosur-Mitgliedstaaten. Aus Südamerika in die EU kommen insbesondere Nahrungsmittel wie Rindfleisch, Mais und Soja. Frankreich heute. Bauernproteste weiten sich aus, wenige Tage bevor das Mercosur-Abkommen final unterschrieben werden soll. Protest auch vor dem EU-Parlament in Straßburg. Das hatte sich gestern für strengere Kontrollen bei der Einfuhr von Agrarprodukten ausgesprochen. Ein Schutzmechanismus für europäische Bauern. Dennoch, die befürchten unfaire Konkurrenz. Druck, der offenbar auch bei der französischen Regierung ankommt. Und die Regierungssprecherin zitiert Präsident Macron: Sollten die europäischen Behörden entschlossen sein, das, also das Abkommen, durchzudrücken, würde Frankreich sich dem hart entgegenstellen. Alle Augen richten sich jetzt auf Italien. Giorgia Meloni geht aktuell mit dieser Haltung in den morgigen EU-Gipfel. Das Abkommen in den kommenden Tagen zu unterzeichnen, wäre verfrüht. Der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses Bernd Lange dagegen sagt, die Unterschrift muss jetzt kommen. Sonst drohe weltweit ein Vertrauensverlust.
Das ist wirklich die Prüfung, ob wir in der Lage sind, solch ein wichtiges Abkommen durchzuziehen oder nicht. Und die Partner in Lateinamerika verlieren auch so langsam die Geduld.
Ein Jahr ist vergangen seit der politischen Einigung in Uruguay. In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob Ursula von der Leyen Grund hat, kurzfristig wieder nach Südamerika zu fliegen.
Und dazu nochmal zu dir, Tina, nach Brüssel. Wie ist die Stimmung denn am Vorabend des EU-Gipfels in Brüssel? Klappt das jetzt mit Mercosur oder nicht?
Tja, Ingo, auch das ist wieder ein Krimi, dessen Ausgang derzeit schwer abzuschätzen ist. Zum einen hat das Mercosur-Abkommen heute Abend zwar die nächste Hürde genommen. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission haben sich auf diese neuen Schutzklauseln für die Agrarimporte geeinigt. Aber wir haben es im Beitrag von Christian Feld ja gerade gehört. Jetzt sagt plötzlich heute die italienische Regierungschefin, sie brauche mehr Zeit und sie könne in den nächsten Tagen so noch nicht zustimmen. Und damit hängt eben alles wieder am seidenen Faden.
Aber wenn man mehr als ein Vierteljahrhundert an einem Abkommen verhandelt, ist das dann wirklich so schlimm, wenn man dann noch ein paar Tage oder Wochen mehr Bedenkzeit bräuchte?
Ja, stimmt, das könnte man denken. Aber nach über 25 Jahren Verhandlungen mit der EU haben die Mercosur-Staaten keine Lust mehr, noch länger hingehalten zu werden. Und heute hat auch Brasiliens Präsident Lula die Lust verloren. Er hat schon gesagt, das Abkommen werde am Samstag unterzeichnet oder der Zug sei abgefahren. Und damit Kommissionspräsidentin von der Leyen am Freitag in den Flieger steigen kann nach Brasilien, braucht sie eine ausreichende Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die ihr dafür dann auch das Mandat gibt. Und das geht wieder nicht ohne Italien, denn Ungarn und Polen, die stimmen sicher dagegen. Frankreich will mit Blick auf die Bauernproteste auch nicht an Bord. Man braucht also das Ja aus Rom. Aber um das auch nochmal zu sagen, ein Scheitern wäre ein fatales Signal. Gerade jetzt, wo die USA ja kein verlässlicher Partner mehr sind, muss die EU neue Allianzen schmieden. Und da würden die Europäer dann als unzuverlässig dastehen. Und das würde die Glaubwürdigkeit Europas massiv erschüttern. Und die Mercosur-Staaten, das muss man auch sagen, die haben andere große Player, die sie umwerben, allen voran China. Europa würde sich also wirklich selbst aus dem Spiel nehmen und das gerade in diesen Zeiten.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Das werden spannende Tage auf dem EU-Gipfel. Ja, außenpolitisch gibt es also auch für den Bundeskanzler eine Menge dicker Bretter zu bohren. Aber innenpolitisch sieht die Lage ja auch nicht einfacher aus. Im Gegenteil. Und zu den dicksten gehörte da zuletzt die Rente. Der Streit um das Rentenpaket hatte ja das Potenzial, die schwarz-rote Regierungskoalition zu sprengen. Friedrich Merz musste schon sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen, um zumindest genügend der Jungen in der Union zur Zustimmung im Bundestag zu überreden. Die wurden vertröstet damit, dass eine Rentenkommission ihre Bedenken dann in tiefgreifende Reformschritte einfließen lassen würde. Heute nun wurden die 13 Männer und Frauen, die dieses dicke Brett bohren sollen, offiziell eingesetzt. Jan-Peter Bartels.
Vorausblicken über Jahrzehnte, nicht leicht. Für niemanden, auch nicht für den 30-jährigen Pascal Reddick. Er sagt, die Rentenkommission muss gut werden.
Es darf kein Papiertiger werden, sondern es muss ein Gesamtkonzept werden, das vor allem das Rentensystem für die junge Generation, die Beitragszahler, die Steuerzahler wieder auf tragfähige Füße stellt.
Der Unionsmann auf der einen Seite, die SPD-Frau Annika Klose auf der anderen. Quasi Gegenpole der Rentenkommission, ihr Blick oft sehr verschieden.
Wenn man auch noch mal gucken könnte, wie kann man die Einnahmen in die Rente noch mal stärken, zum Beispiel indem andere Einkunftsarten verbeitragt werden, Kapitaleinkünfte, beispielsweise Mieteinkünfte, darüber würde ich gern diskutieren.
Beileibe kein einfaches Thema für die Union, Beiträge auf Kapitaleinkünfte. Schwierig für die SPD das Renteneintrittsalter. Nicht einfach für die Union, ob andere Gruppen einzahlen sollen, also Beamte oder Selbstständige. Und für alle schwierig das Thema Rentenniveau. Wie wird es in Zukunft definiert? Welche Rentenhöhe wollen wir uns leisten? Alles Fragen für die Reformkommission.
Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie reformbedürftig halten Sie das deutsche Rentensystem?
Ich würde eine 6 vergeben. Ich glaube, die gesetzliche Rente ist an sich eine sehr, sehr stabile Institution.
Wir brauchen ganz große strukturelle Reformen. Deswegen würde ich sagen, ist das Rentensystem in Deutschland mindestens eine 8.
Er sagt eine 10. Axel Börsch-Supan, Rentenexperte, Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied der vorherigen schwarz-roten Rentenkommission. Die startete 2018. Das Ergebnis, ein Bericht, hunderte Seiten, aber politisch bewirkt, hat die Kommission am Ende wenig. Außer so der Experte, politisch Zeit zu schinden. Er drückt die Daumen für die jetzige Kommission. Leicht werde es nicht.
Also Reformen funktionieren eigentlich nur dann, wenn der, also so große Reformen wie bei der Rente, wenn der Leidensdruck groß ist. Und der scheint noch nicht groß genug zu sein.
Den Vorsitz der Kommission übernehmen Ex-Arbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise und die Rechtswissenschaftlerin Constanze Janda. 3 Bundestagsabgeordnete sind dabei, außerdem 8 Fachleute, zusammen also 13 Personen, 6 von der SPD benannt, 7 von der Union. Einstimmigkeit ist keine Pflicht, aber erwünscht.
Denn am Ende muss es tragfähig sein, auch hier im Deutschen Bundestag. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn eine Seite die andere überstimmt, sondern man muss am Ende ein Paket schnüren, was für alle passt.
Die schwierige Aufgabe, den Konflikt nicht scheuen und doch den Kompromiss finden.
Bei dem sich auch alle vielleicht aus ihren Schützengräben heraus bewegen und wir auch bereit sind, den nächsten Schritt auf den jeweils anderen Partner zuzugehen.
Nicht einfach, denn dazu kommt Zeitdruck. Die Kommission soll im Januar starten und bis Juni ein Ergebnis vorlegen.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Die Zusatzbeiträge der Krankenkassen könnten im kommenden Jahr weniger stark steigen als zunächst befürchtet. Im Vermittlungsausschuss einigten sich Bund und Länder am Abend auf einen Kompromiss zur Stabilisierung der Beiträge. Strittig waren milliardenschwere Einsparungen bei den Krankenhausvergütungen. Der Kompromiss sieht vor, dass die Klinikvergütungen im kommenden Jahr begrenzt werden. Bundestag und Bundesrat wollen das Stabilisierungspaket am Freitag beschließen. Das Bundeskabinett hat eine Reform des Bürgergeldes beschlossen. Es soll künftig Grundsicherung heißen und sieht schärfere Sanktionen vor. Wer beim Jobcenter wiederholt nicht erscheint, dem können ab dem zweiten Termin 30% der Leistungen gestrichen werden. Beim dritten Termin droht die komplette Streichung. Und im Folgemonat können auch die Kosten für die Unterkunft gestrichen werden. Außerdem soll es Maßnahmen gegen organisierten Sozialleistungsmissbrauch geben. Volkswagen stellt jetzt auch eigene Batterien für Elektroautos her. In der Zellfabrik im niedersächsischen Salzgitter ist die Produktion offiziell angelaufen. Die Fabrik war seit Juli 2022 gebaut worden, auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks. Dort sollen künftig bis zu 70.000 Batteriezellen pro Tag entstehen. Zum Einsatz kommen sollen sie in neuen Elektro-Kleinwagen. US-Präsident Trump hat eine totale Blockade sanktionierter venezolanischer Öltanker angekündigt. Bereits vergangene Woche hatten die USA ein Tankschiff beschlagnahmt. Trump wirft Venezuelas Staatschef Maduro vor, in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Venezuela verurteilte Trumps Ankündigung als Verstoß gegen das Völkerrecht, den freien Handel und die freie Schifffahrt. Seit September hatten die USA ihre Militärpräsenz in der Region deutlich verstärkt. 3 Tage nach dem Angriff auf eine jüdische Feier am australischen Bondi Beach in Sydney wird der überlebende Schütze wegen Terrorismus angeklagt. Wie die Polizei mitteilte, werden ihm insgesamt fast 60 Straftaten zur Last gelegt. Er soll gemeinsam mit seinem Vater am Sonntag 15 Menschen getötet haben. Der Vater war von der Polizei erschossen worden. Im Nationalpark Stilfser Joch in Italien haben Forscher zahlreiche Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt. Sie befinden sich auf über 2000 Metern Höhe an einer senkrechten Felswand. Dass sich die Spuren heute in dieser Höhe befinden, ist durch die Entstehung der Alpen zu erklären. Große Pflanzenfresser haben sie vor mehr als 200 Millionen Jahren hinterlassen, als sie durch das Gebiet zogen. Das bestand damals aus Wattflächen.
Bei dem einen oder der anderen dürfte der Weihnachtsbaum bereits in voller Pracht erstrahlen, noch eine Woche bis zum Heiligen Abend. Und beim Baum, da scheinen sich ja oft die Geister. Echte Kerzen oder Blinklichter, Themenschmuck oder buntes Allerlei, alles Geschmackssache. Zweifelsfrei am schönsten ist natürlich der selbstgebastelte Schmuck der lieben Kleinen oder aber auch traditionelles Kunsthandwerk. Wie etwa vom Mund geblasene, handgefertigte Glaskunst. Und dafür ist besonders ein Ort im Thüringer Wald bekannt. Vera Devel hat dort die Werkstatt eines Glasbläsers besucht und ihm bei seiner Arbeit über die Schulter geschaut, mittendrin im thüringischen Lauscha.
Wenn Michael Haberland in seiner Werkstatt an der Flamme sitzt, dann in Hausschuhen. Einen Rohling aus Glas braucht es noch und ganz viel Gefühl.
Wenn das dann weicher wird, ist das wie Honig auf einem Löffel. Dann muss man auch immer drehen, damit der Honig nicht wegfließt. Und so ähnlich ist es bei dem Glas. Sieht man, dass es langsam auf die Temperatur kommt. Ich ziehe das ein bisschen in die Länge.
Und dann kommt das Glas auch schon in die Form. Aufblasen, in der weniger heißen Flamme runterkühlen und fertig. Was das wohl wird? Christbaumschmuck aus Lauscha, ein traditionelles Handwerk, das fast 200 Jahre alt ist. Michael Haberland ist einer der wenigen, die es noch ausüben. Nächster Schritt, mit Silbernitrat und Ammoniak wird das Glas von innen versilbert, damit es später auch richtig glänzt. Gelernt hat der 57-jährige Kunstglasbläser. Nach der Wende wurde er aus dem DDR-Betrieb entlassen und war arbeitslos.
Meine Mutter hatte dann die Idee und die kannte das noch von ihrem Vater, von ihrer Mutter, denn die waren die Christbaumschmuckmacher in der Familie.
Die Idee war, sich selbstständig zu machen, zurück zu den Wurzeln, mit den Formen seines Großvaters und Urgroßvaters. Jahrzehnte lagen die, unangetastet, in der Garage seiner Eltern, für ihn ein Schatz.
Einfach dankbar meinen Vorfahren und meiner Mutter, dass ihr die Kiste immer zu schwer war. Denn viele haben es später weggeschmissen, wo niemand sich in der Familie gefunden hat, der das weitermachen wollte.
In Lauscha in Thüringen, einem Ort mit etwa 3100 Einwohnern, hat das Glashandwerk Tradition. 1597 entstand hier die erste Glashütte. Im 19. Jahrhundert arbeiteten viele in Heimarbeit. Und bei einer dieser Familien entstand der Christbaumschmuck aus Glas.
Diese Glasbläserfamilie wollte an dem Baum sich gerne Früchte hängen. Bis dahin war das so üblich, Äpfel, Birnen oder was man hatte. Und aus Ermangelung hat der Glasbläser sich damals gedacht, ja, wenn das Geld nicht reicht für die echten Früchte, dann probiere ich mal aus dünnen Glasröhren Äpfelbirnen zu machen. Und ja, so ging das los. Ja.
Auf einmal kommt Kundschaft von weit her. Hallo. Hallo. Ein Russe, der in Zypern lebt und Sammler ist. Er kennt viele Liebhaber von Christbaumschmuck in Russland.
So, this is my showroom, this is my whole collection.
Die Qualität des besonders zarten und dünnen Christbaumschmucks erkennt er sofort. Er ist zum ersten Mal in Lauscha.
When you Wenn man Ornamente von hier kauft, ist es nicht nur ein Stück Glas. Es ist, als ob man ein Stück Tradition kauft. Seit fast 5 Jahren ist der handgeblasene gläserne Christbaumschmuck aus Lauscha immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Michael Haberland schickt seine Ornamente an Händler und Privatkunden in die ganze Welt. Island, Australien, Japan. So wie Haberland seine Werkstatt direkt unter seiner Wohnung hat, arbeiten auch die 4 Malerinnen wie früher in Heimarbeit. Sabine Leipold sitzt sonst ganz allein im Keller. Und jetzt ist klar, die Ornamente sind Weihnachtsmänner. Jeder Pinselstrich sitzt. Und wie schmückt sie ihren Baum?
Also keine Formsachen, weil die habe ich das ganze Jahr. Nee, es hängen Kuchen dran und eine Spitze.
Und dann ist wieder ein Weihnachtsmann fertig. Ein Stück echter Lauscher Handwerkskunst.
Sichtbarkeit in allem, was er tat. In seinen gut 150 Filmen, seinen extravaganten und ungewöhnlichen Kostümen und bei seinen zahlreichen Auftritten. Dem Regisseur und Autorin Rosa von Praunheim war die Aufmerksamkeit gewiss. Dafür sorgte er schon. Und nutzte sie, um sich gleich zu Beginn seiner Karriere und fortwährend für die Schwulenbewegung in Deutschland einzusetzen. Von Praunheim wurde zur Ikone des deutschen Independent-Kinos, bekam aber auch Kritik für seinen Aktivismus. Vergangene Nacht ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. André Katschall blickt auf das bewegte und bunte Leben von Rosa von Praunheim zurück.
Nackte Männerhintern, schwule Hauptfiguren, verstörende Bilder für das deutsche Publikum Anfang der 70er Jahre. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. So der Titel des Hauptwerks von Rosa von Praunheim. Der Regisseur damals ein Bürgerschreck in der Kulturlandschaft, viele Jahre später galt er als Wegbereiter der schwulen Emanzipation. Vor gut 3 Jahren feierte von Praunheim seinen 80. Geburtstag. Filmemacher, Schriftsteller, Aktivist, er war immer vieles auf einmal und wollte auch im höheren Alter einfach immer weiterarbeiten.
Ich will weiter Filme machen und ich bin sehr, sehr produktiv und schreibe jeden Tag ein Gedicht und Theaterstücke und male, wie man sieht. Also das Leben macht großen Spaß.
Ein Leben in bewegten Zeiten. Der 1942 im lettischen Riga geborene von Praunheim machte seit den 60er Jahren mehr als 150 Filme. Über die Schwulenszene und andere Menschen, die lange Zeit so gar nicht zum Mainstream gehörten. Das Schwule Museum in Berlin ordnet die Bedeutung von Praunheims heute noch einmal ein.
Er war im Prinzip immer der deutsche schwule Filmemacher. Es gab natürlich noch sehr, sehr viele andere. Aber das war im Prinzip auch immer so der schwule Filmemacher, den sich das Filmsystem auch so ein bisschen geleistet hat. Immer mit sehr, sehr wenig, also sehr geringen Budgets wurden seine Filme aber dann doch auch kontinuierlich gefördert.
Heftige Kritik erntete von Praunheim 1991, als er Harpe Kerkeling und den damaligen Fernsehmoderator Alfred Biolek als schwul outete, in einer Fernsehsendung gegen deren Willen, ein Skandal. Jahre später noch verteidigte er sein Vorgehen.
1991, auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, so viele Leute sind gestorben in Amerika und hier in Deutschland. Und ich habe gedacht, ich muss einen Stein werfen. Ich muss Prominente sozusagen bitten, zwingen, Farbe zu bekennen. Und das war eben 91 auf dem heißen Stuhl im RTL, wo ich Harpe Kerkeling und Biolek geoutet habe. Und ein paar Jahre später haben sie sich bedankt, dass sie eben ein besseres, freieres Leben haben.
Berlins ehemaliger regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, selbst bekennend schwul, kondoliert heute einer Ikone der Schwulenbewegung.
Der hat viel dafür getan, dass die Emanzipationsbewegung, die Gleichstellungsbewegung nach vorne gekommen ist. Auch in Zeiten, als AIDS ja das Thema in eine ganz andere Richtung brachte.
Erst vor 2 Tagen hatte von Praunheim auf Instagram mitgeteilt, dass er und sein langjähriger Lebensgefährte geheiratet haben.
Wir schauen Richtung Norden nach Dänemark, ein Land, das mit seinen Kinoproduktionen seit Jahrzehnten hervorsticht. Hauptzutaten dabei, der tiefgründige Blick auf Menschen und ihre Emotionen, dazu eine ganz eigene Atmosphäre und häufig auch tiefschwarzer Humor. Und er ist der aktuell größte Star des dänischen Kinos, Mads Mikkelsen. Auch in seinem neuesten Film wird es etwas abseitig und skurril. In Therapie für Wikinger von Regisseur Anders Thomas Jensen geht es um verlorenes Diebesgut und verlorene Erinnerungen. Nicht nur daran, wo Ersteres versteckt ist. Am Abend wurde der Film in Berlin vorgestellt und Ole Hilgert war dabei.
Nimm diesen Schlüssel hier, den sollst du runterschlucken und dann... Du solltest mich manchmal ausreden lassen, okay? Wenn der wieder rauskommt, schluck ihn runter, wasche ihn zuerst. Und dann schluckst du ihn so lange, bis sich alles beruhigt hat, okay?
Ein gutes Beispiel für die Skurrilität des dänischen Kinos. Manfred, gespielt von Mads Mikkelsen, versteckt die Bankräuberbeute seines Bruders, kann sich dann aber an nichts mehr erinnern, weil er an einer Persönlichkeitsstörung leidet.
Ich bin John. John W. Lennon.
Oh Mann, leck mich. Du hast nicht mehr die richtige Brille.
Ein kompliziertes Verhältnis zwischen ungleichen Geschwistern auf der Suche nach Zuneigung. Er versucht herauszufinden, wie er die Liebe seiner Familie gewinnen kann. Es fällt ihm aber wirklich schwer. Oberflächlich kann man ihn zwar mögen, aber der Umgang mit ihm ist nicht immer leicht. Das gilt für viele Rollen des wohl bekanntesten dänischen Schauspielers. Mads Mikkelsen ist mehr als 30 Jahre im Geschäft, war in Casino Royale der brutale Gegenspieler von James Bond. Kaum ein Europäer ist in heimischen Produktionen und in Hollywood so erfolgreich wie er. Doch zwischen den Welten entscheiden wollte und musste sich der Mann mit dem charismatischen Gesicht nie. Casino Royale war ein großartiger Film. Ich fand es toll, da mitzumachen. Aber ich bin danach nicht umgezogen. Ich habe nicht gedacht, ich muss jetzt voll nach Hollywood. Ich bin zu Hause geblieben und mache, worauf ich Lust habe, bis heute. Ich nehme Angebote in meiner Heimat an, die mir gefallen. Und ich mache Sachen im Ausland, die mir gefallen. Im Oscar-prämierten Film Der Rausch spielte Mikkelsen einen Geschichtslehrer in der Midlife-Crisis, der mit seinen Kollegen das Experiment startet, dauerhaft betrunken zu sein. So authentisch und vielseitig spiele kaum jemand sonst, findet Regisseur Anders Thomas Jensen. Aus meiner Sicht ist er der perfekte Schauspieler. Als wäre er zum Spielen geboren. Er ist engagiert, hat ein unglaubliches Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen und er ist ein ehemaliger Tänzer. Er ist jetzt 60 und körperlich immer noch sehr leistungsfähig. All das zeigt Mikkelsen auch in Therapie für Wikinger. Die schwarze Komödie kommt am 25. Dezember in die Kinos, pünktlich zu Weihnachten. Ein Familienfilm der etwas anderen Art.
Und schon jetzt für uns hier im Ersten Claudia Kleinert mit den Wetteraussichten.
Ja, Ingo, es wird auch morgen immer mal wieder Sonnenschein geben, ähnlich wie heute, aber nicht für alle. Das bedeutet, es gibt dichtere Wolkenfelder, heute gab es die auch, über der Mitte sonnig und hier zum Beispiel Warnemünde ganz viel Sonnenschein, blauer Himmel und darüber so ein paar Schleierwolken. Wobei der Norden und Nordwesten in den nächsten Tagen eher mal dichtere Wolken eines Tiefs abbekommt. Die sind uns da nämlich am nächsten. Morgen Sonne, vor allen Dingen über der Mitte. Und 4 bis 6 Stunden gibt es sogar von Sachsen-Anhalt rüber bis in die Lausitz und in den Süden Brandenburgs. Dann im Süden Baden-Württembergs und im Süden Bayerns, also Richtung Allgäu-Oberschwaben. Da wird es häufig sehr sonnig sein mit 4 bis 6 Stunden. Über der Mitte auf dichte Wolkenfelder. Und da zieht dann auch am Freitag das erste Tiefdruckgebiet herein. Jetzt in der Nacht haben wir es mit dichteren Wolken zu tun. Und ein paar kompakte Wolken kommen morgen aus Nordwesten. Die haben so einen leichten Regen dabei. Da ist es am ehesten trüb. Sonst im Süden nach Nebelauflösung Sonne. Im Laufe des Tages gibt es immer mal wieder Lücken. Insbesondere von Südwesten her werden die Wolken dann etwas dünner oder auch löchriger. Dementsprechend scheint die Sonne zumindest gelegentlich. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen -2 und 8 Grad. Nach Westen und Nordwesten hin mit den vielen Wolken steigen sie sogar eher ein bisschen an. Morgen Nachmittag Höchstwerte im Dauergrau, wo der Nebel nicht weggeht, wo es trüb bleibt, so 3-4 Grad. Sonst nach Westen hin Höchstwerte von 11 bis 14 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann immer mal wieder kurz sonnige Abschnitte, vor allem im Süden nach Nebelauflösung. Aus Nordwesten, Westen kommen am Freitag dichte Wolken eines Tiefs zu uns. Bisher streifen die uns ja meist. Das Tief zieht dann mal rein, bringt auch etwas Regen, hatten wir ja lange nicht mehr. Höchstwerte meist 1 bis dann sogar 15 Grad. Und Samstag im Südosten häufig sonnig, nach Nordwesten hin weiterhin die dichtesten Wolken bei Temperaturen von -1 bis 11 Grad. Das heißt, insgesamt geht es jetzt ein bisschen bergab mit den Temperaturen.
Geht ja auch auf Weihnachten zu. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. So viel von den Tagesthemen für heute. Hier im Ersten nimmt jetzt eine wirklich sehenswerte Dokumentation die deutsche Wirtschaft in den Blick.
Und zwar, wie mittelständische Unternehmen die vergangenen nicht ganz leichten Monate bewältigt haben.
Also unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.